Man denkt an die Gefallenen der, vor allem der beiden Weltkriege. Ein Tag, der im 19. Jahrhundert irgendwann mal eingeführt worden ist und der früher auch mal Heldengedenktag hieß. In der Zwischenzeit haben wir ein etwas schwierigeres Verhältnis zu diesem Thema. Ich werde auch zu dem Thema nicht viel sagen, aber ich denke, es ist eine gute Tradition, wenn wir so am Ende des Kirchenjahres, und das Kirchenjahr endet ja 4 Wochen, sage ich mal ganz grob, oder 5 Wochen vor dem, bürgerlichen Jahr, also vor dem kalendarischen Jahr. Das Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Advent, nächsten Sonntag wieder neu. Und so haben wir heute den letzten Sonntag im Kirchenjahr. Und die letzten 3 Sonntage eigentlich sind traditionell so den Blick auf die Ewigkeit, auf die Zukunft, auf den Tod und das, was da so kommt, gerichtet. Und so dachte ich mir, dass wir uns auch heute ein bisschen mit der Ewigkeit beschäftigen, mit dem, was wir für ein Verhältnis dazu haben und wie das unser Leben beeinflusst. Und ich möchte uns einen Text vorlesen von einem Mann, der zu diesem Thema der Ewigkeit, zu dem Thema, dass irgendwas noch kommt und was das mit uns zu tun hat, eine ganz besondere Ansicht hatte, nämlich der Apostel Paulus. Wir lesen das in 2. Korinther Kapitel 4 und ich lese da ab Vers 16 und wir lesen bis ins Kapitel 5 Vers 9. Da heißt es, darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Der innere wird Tag für Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Gott aber, der uns gerade dazu fähig gemacht hat, er hat uns auch als ersten Anteil den Geist gegeben. Wir sind also immer zuversichtlich, auch wenn wir wissen, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind. Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg und nicht als Schauende. Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein. Deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind. Weiß nicht, ob ihr das so sagt, ja genau, der Paulus, der bringt es endlich auf den Punkt. Oder ob ihr sagt, von was redet der Kerl da eigentlich? Das ist so, finde ich, so komplett anders wie das, was erstens so bei uns in unserem Umfeld, vielleicht in unserer Familie, in unserem Arbeitsplatz, in den Medien so mitbekommen. Aber ich finde, es ist auch ganz unterschiedlich zu dem, was ich oft in christlichen Kreisen höre und was ich so auch an Predigten immer wieder mitbekomme. Aber Paulus sagt, wir sind hier nicht daheim, sondern wir sind hier in der Fremde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Fühlst du dich in der Fremde hier? Sagst du, daheim bin ich eigentlich beim Herrn? Und was würde ich mir wünschen, dass es hier endlich zu Ende geht? Ich kenne das eher andersrum, dass selbst Menschen im hohen Alter noch sagen, oh, ich möchte noch ein paar Jahre hierbleiben. Und niemand kommt, oder doch, ich habe es auch schon mitbekommen, aber ganz, ganz selten kommen Leute und sagen, es geht mir schlecht, kannst du dafür beten, dass ich heim darf? Die meisten wollen irgendwie gesund bleiben, die wollen da bleiben, die wollen in der Heimat bleiben, so habe ich einen Eindruck. Die wollen hierbleiben, weil man sich hier wohlfühlt, weil das ist, was wir kennen. Und der Paulus, der hat offensichtlich so eine klare Vorstellung gehabt, so ein klares Bild davon gehabt, was auf ihn zukommt, dass er sagt, das hier ist für mich Fremde. Und ich freue mich auf diesen Tag, wo ich endlich hier weg kann. Der Paulus sagt, ich würde mir wünschen, eigentlich beim Herrn zu sein, aber wahrscheinlich habe ich hier noch was zu tun, deswegen kann ich jetzt noch nicht gehen. Der Paulus hatte ein Anliegen. Er hatte dieses Anliegen, dass die Gnade Gottes bekannt wird unter den Menschen. Das kommt in dem Vers vorher. Wenn du heute Mittag vielleicht noch ein bisschen Zeit hast, kannst du das mal in aller Ruhe nachlesen. Und deswegen beginnt unser Abschnitt mit dem Wort darum. Eben weil Paulus will, dass diese Botschaft der Gnade zu allen Menschen durchdringt, deswegen sagt er das. Und deshalb sagt er, werde ich nicht müde. Wenn mein irdischer Leib hier, wie er so sagt, verfällt oder langsam schwächer wird, dann setze ich mich trotzdem ganz ein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so mit eurem Leib. Manche von euch sind vielleicht noch jünger und ja, sehen noch, dass ihr Leib vielleicht noch stärker wird und noch kräftiger und keine Ahnung und alles noch gut funktioniert. Manche sind vielleicht auch schon in dem Alter, wo sie sagen können, ja, der wird nicht besser. Aber es ist eigentlich vollkommen egal, ob unser Leib noch gut funktioniert, ob er nicht mehr gut funktioniert. Die Frage ist, worauf schauen wir? Und das soll heute Morgen so ein bisschen mein Thema sein. Worauf schaust du? Worauf bist du fixiert? Was ist dein Ziel? Was hast du vor Augen? Der Paulus, der war unglaublich motiviert, weil er ein Ziel vor Augen hatte, weil er gesagt hat, ich möchte, dass diese Gnade zu den Menschen durchdringt. Ich möchte, dass die Menschen verstehen, dass Gott was für sie hat, dass Gott ein Geschenk für sie hat. Weiß ich, wer bei dieser Predigt am Samstag vom Ralf Steinhardt da war, der hat davon gesprochen, dass Gott uns ein, was hat er genommen, ein Ferrari oder irgendwas, also irgendwie ein ganz tolles Auto, was er als tolles Auto fand. Er hätte jetzt Zafira besser gefunden, aber gut. Also jedenfalls, Gott hat uns ein ganz tolles Auto und er gibt uns diesen Schlüssel und er sagt, und wir sind manchmal so dumm und legen diesen Schlüssel neben die Kaffeemaschine und benutzen das Auto nicht. So, das ist Gnade. Gott schenkt uns was. Gott macht uns ein Angebot. Und viele Menschen, die wissen nicht, was Gott ihnen für ein Angebot macht. Und das, was uns die Bibel sagt, ist nicht nur, dass die dann an dem Spaß vorbeikommen, eben mal ein Ferrari oder ein Zafira zu fahren, sondern dass die am Ende ihr Leben verlieren werden, dass sie verloren gehen werden. Und das ist das, was den Paulus vorangetrieben hat, was ihn dazu gebracht hat, obwohl sein Körper so langsam den Geist aufgegeben hat, obwohl manches schwieriger war, obwohl die Kraft langsam nachgelassen hat, wo er gesagt hat, ich lass nicht nach, ich mache weiter. Und dann redet dieser Paulus davon, und das fand ich so krass, dass er sagt, ja, hier auf dieser Welt, da tragen wir eine kleine Last. Weiß ich, trägt hier auch jemand eine kleine Last? Ich lese euch mal ganz kurz vor, welche Last der Paulus getragen hat. Wir lesen das in 2. Korinther 11, von Vers 23 bis Vers 27. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Jemand hier, der noch dabei ist? Unzählige Male habe ich den Tod vor Augen gehabt. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. 3-mal wurde ich von den Römern ausgepeitscht und 1-mal hat man mich gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1-mal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten. Durch Flüsse, die über die Ufer getreten waren, durch Räuber, die mich ausrauben wollten. Gefahr drohte mir von meinem eigenen Volk ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten verfolgten sie mich, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich falsche Brüder verraten. Mein Leben bestand aus Mühe und Plage, aus durchwachten Nächten, aus Hunger und Durst. Ich habe oft gefastet und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Kleine Last. Kleine Last, sagt Paulus. Nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert im Vergleich zu dem, was er als, wir müssen mal nachgucken, wie er es genau formuliert. Ein maßloses Übermaß, ein ewiges Gewicht, sagt er. Paulus sagt, im Vergleich zu dem, was im Himmel auf mich wartet an Belohnung, da ist das, was ich hier auf Erden erleiden muss, und ich finde, das ist schon eine ganz ordentliche Liste, die uns der Paulus da aufzeigt, sagt er, das ist nicht der Rede wert. Im Vergleich zu der Herrlichkeit ist alles, was ich hier erleiden muss, nichts wert. Das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. das ist eine kleine Last. Da denke ich mir, wenn das, was Paulus als kleine Last bezeichnet, für mich schon irgendwie sehr groß ist, wie groß muss dann die Herrlichkeit sein? Und ich glaube einfach, dass wir nicht ansatzweise verstanden haben, um was es bei der Herrlichkeit geht. Ich glaube, dass wir nicht ansatzweise ermessen können, was da auf uns wartet. Weil ich einfach merke, bei mir und bei den meisten Menschen, mit denen ich so zusammenkomme, wie wichtig uns diese Welt noch ist. Und der Paulus sagt, hör mal, verglichen mit dem, was kommt, da können wir das hier glatt vergessen. Und zwar, der Paulus vergisst jetzt das Schlechte, aber genauso gut, es gibt auch eine andere Stelle, wo er das Gute vergisst, wo er sagt, alles, was irgendwie positiv war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Er sagt, im Vergleich zu dem, was da kommt, ist das alles Dreck. Und ich denke mir immer, Paulus, das ist irgendwie so ganz anders. Worauf sehen wir? Was ist das, was uns vor Augen steht? Sehen wir das, was sichtbar ist, was Paulus sagt, auch zeitlich ist, was vergänglich ist? Und da gibt's ganz viele schöne Sachen. Auto haben wir schon angesprochen. Ein Haus ist auch nicht zu verachten. Ein schönes Haus, einen schönen Garten. Keine Ahnung, eine schöne Fernsehanlage, Heimkino, Dings da, was weiß ich. Schöne Kleider, Schmuck, einen schnellen Computer, was weiß ich was, was dir jetzt so vorschwebt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Dinge, die zwar nicht wirklich materiell sind, aber die trotzdem vergänglich sind. Spaß haben, Karriere machen, Macht haben, Einfluss haben. Überhaupt Geld, gut, Geld zählt jetzt wieder eher zu den materiellen Dingen. Ansehen, Schönheit. Es gibt so viele Dinge, die uns unser Leben zu bieten hat. Und jetzt versteht mich nicht falsch, die Bibel spricht nicht davon, dass wir unser Leben nicht genießen durften oder dass wir sagen müssten, na, das ist Jammertal und schrecklich und wir müssen irgendwie gucken, dass unser Leben schlechter wird, damit wir uns mehr nach dem Himmel sehnen. Also wenn es darum gehen würde, versteht ihr, dann hätte Gott ja irgendwie in der Vergangenheit alles falsch gemacht. Die ganzen Leute, die mit Gott gegangen sind, nicht, vielleicht nicht alle, aber ganz, ganz viele, die waren alle reich, die hatten was vom Leben. Wenn ich an König David denke, wenn ich an Salomo denke, der Abraham, selbst den Hiob, wenn wir uns den Hiob angucken, guck mal jetzt, der Hiob, der war reich, der hatte, ich weiß nicht wie viele Kinder und Herden und Besitztümer. Und dann hat Gott es endlich geschafft, dass er ihm alles wegnimmt. Und dann wäre der Hiob doch eigentlich da, wo er ihn haben müssen, wollte. Und dann macht Gott diesen Fehler und gibt ihm nochmal so viel, wie er vorher hatte. Also wenn Gott sagen würde, es ist nicht gut, dass ihr euer Leben genießt, warum hätte er das getan? Natürlich dürfen wir unser Leben genießen. Die Frage ist, welche Prioritäten haben wir? Worauf schauen wir? Was ist wichtig für uns? Was ist das, was uns prägt, was uns beeinflusst, womit wir uns beschäftigen? Ist uns die Ewigkeit wichtig? Diese Ewigkeit, von der uns in der Bibel berichtet wird, dass es dort kein Leid mehr geben wird, keine Krankheit, keine Schmerzen, keinen Abschied mehr, keinen Tod. Ich denke, die meisten von uns haben schon Menschen verloren, die uns wichtig waren. Diesen Abschied wird es nicht mehr geben. Ich weiß nicht, wie wichtig dir diese Gemeinschaft mit Gott ist, wo du sagst, das hier ist schon auch nett, so mit Gott zu beten oder keine Ahnung, die Gemeinschaft neben zu haben, so Zeiten im Lobpreis oder so. Aber mal so von Angesicht zu Angesicht bei ihm zu sein, auf seinem Schoß zu sitzen oder was weiß ich, wie du immer dir das auch vorstellen magst. Diese Art von Gemeinschaft, da freue ich mich drauf, da sehne ich mich danach. Eine ganz besondere Zeit mit ihm zu haben. Wie wichtig ist es uns, dass Menschen diese Ewigkeit mit uns teilen können. Wie wichtig ist es uns, dass wir sagen, wir möchten, dass möglichst viele Menschen mit dabei sind. Wie viel schauen wir darauf? Und wie viel schauen wir darauf, dass unser Leben hier auf dieser Welt möglichst, möglichst angenehm gestaltet wird? Ihr kennt vielleicht diesen Satz, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und es ist auch wahr, wir können nichts mitnehmen. Paulus, der hatte, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung davon. Aber ich glaube auch nicht, dass der Paulus hätte viel mitnehmen können. Ich glaube nicht, dass der Paulus besonders reich war oder besonders viel Besitztümer hatte. Der war ja auch ständig unterwegs. Ich glaube, bei ihm war es wirklich weniger das, dass er abgelenkt war durch diese Besitztümer. Aber er hatte vor allem einen ganz, ganz klaren Blick dafür, was ihm wichtig war, was im Zentrum seines Denkens stand. Und er sagt hier, das, was sichtbar ist, das, was hier, wie er sagt, in der Fremde, also hier auf dieser Welt, uns beschäftigt, was uns umtreibt, was für uns wichtig ist, das ist vergänglich. Das wird ein Ende haben. Das ist was uns nicht begleiten wird. Das wird vergehen. Ob das nun unsere Besitztümer sind, ich glaube, das ist jedem sowieso klar, die werden vergehen, aber auch Ansehen, meine Karriere, was weiß ich, das, was wir vorher so als immaterielle Werte auch angesprochen haben, das werden wir nicht mitnehmen können. Und vielleicht kennst du solche Geschichten, die gibt es ja in verschiedener Art und Weise, wo Leute im Himmel ankommen und wo sie vor Gott stehen und wo sie dann plötzlich so die Erfahrung machen, dass das, womit sie eigentlich gerechnet haben, nämlich dass Gott sie irgendwie nur freudig aufnimmt und sagt, ach, endlich bist du da oder so, dass Gott dann plötzlich irgendwie ganz komisch reagiert und sagt, ja, entweder du darfst nicht rein oder ich kenne dich gar nicht oder so. Gibt zum Beispiel diese Geschichte mit den 10.000 Punkten. Ich denke, die haben viele von uns schon gehört, wo es dann eben darum geht, dass es nicht um gute Werke, um Leistungen geht, so, die wir gerne vor Gott präsentieren würden, sondern dass es um das Opfer Jesu geht. Wie auch immer, aber diese Vorstellung einfach sich mal zu überlegen, was zählt bei Gott eigentlich? Ich glaube persönlich, dass wir immer ganz stark vor Augen haben, wie wir auf die Menschen wirken. Weil das ist das, was uns unmittelbar zurückgemeldet wird. Wenn du irgendwo, was weiß ich, du bist am Arbeitsplatz, du arbeitest mit den Leuten zusammen, du wirkst auf diese Menschen und die Menschen geben dir eine Rückmeldung. Meine Tochter hat gestern Abend ihren Geburtstag gefeiert und da waren Leute da. Und diese Leute, die geben dir dann Rückmeldung. Wie war die Feier, keine Ahnung, oder wie ist das? Dankeschön. Keine Ahnung, wie sieht unser Haus aus? Ist alles schön aufgeräumt, wenn du Besuch bekommst? Räumst du dein Haus auf? Oder sagst du, meine Güte, es sieht halt aus, wie es aussieht. Wie wichtig ist uns das, wie uns die Menschen sehen? Versteht ihr? Und es ist uns wichtig. Aber wie wichtig ist es uns, wie Gott uns sieht? Wir tun so viel, damit wir vor den Menschen gut dastehen, damit wir ein gutes Leben haben, damit unser Leben hier irgendwie richtig funktioniert, damit es uns hier gefällt. Aber die Frage ist, wie viel Gedanken verschwenden wir da drauf? Wie sieht uns Gott? Was denkt Gott eigentlich über mich? Und ich versuche mich immer wieder zu diesem Gedanken zu zwingen und versuche darüber nachzudenken, wie sehen mich Menschen, aber vor allem, wie sieht mich Gott? Und es geht ja auch umgekehrt. Also wir denken immer, die Menschen denken vielleicht schlecht von mir. Deswegen muss ich irgendwie gucken, dass die Menschen gut von mir denken. Ich habe mir schon oft überlegt, vielleicht denken die Menschen auch viel zu gut von mir. Wie viele Leute wissen schon, wer ich wirklich bin? Ich kann ein tolles Theater spielen. Ich kann fromm sein. Ich kann nach außen den Anschein haben, so wie Jesus das auch immer wieder zu den Pharisäern gesagt hat, ihr seid wie getünchte Gräber. Ihr seht nach außen gut aus. Aber innen drin, da sieht es ganz anders aus. Und wisst ihr was? Gott sieht einfach durch diese Fassade durch. Also wir können vielleicht Menschen belügen, wir können eine Fassade aufrechterhalten für unsere Familie, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Geschwister oder sowas. Aber vor Gott können wir keine Fassade aufbauen. Gott sieht einfach durch all das Theater, was du spielst, durch all das Fromme, was wir uns vielleicht manchmal aufsetzen. Und Gott weiß, wie es in unserem Herzen aussieht. Und ich habe mich heute Morgen mit meiner Frau noch unterhalten, dass es Gott immer um die Motivation geht. Sie wird heute so eine Einheit machen bei den Kindern, wo es eben darum geht, was macht einen wirklich zum Christen? Was ist das, was einen Christen wirklich ausmacht? Und wir stehen immer in dieser Spannung. Wir haben uns in dem Hauskreis, den wir uns vor einiger Zeit in Erbach angefangen haben, vor kurzem mit den Büchern der Bibel beschäftigt. Und da gibt es ein paar Bücher, mit denen einige Leute Schwierigkeiten hatten. Luther zum Beispiel hatte Schwierigkeiten mit dem Jakobusbrief. Weil Luther gesagt hat, der Jakobusbrief, der ist mir viel zu gesetzlich. Der Jakobusbrief, der betont immer, dass wir Dinge tun müssen. Und er sagt, was hilft dir dein Glaube, wenn er keine Werke hat? Und der Luther, wir gehen ja jetzt stramm auf das Reformationsjubiläum zu, dem Luther war es eben so wichtig, dass wir aus Gnade gerettet sind und nicht aus Werken. Und trotzdem gehört beides dazu. Und deswegen bin ich froh, dass wir nicht nur den Römerbrief, sondern auch den Jakobusbrief haben. Und es ist wichtig, dass wir es verstehen. Und Paulus im Übrigen hat die Lehre selber ja im Korintherbrief zum Beispiel festgelegt, wo er gesagt hat, und wenn ich alles tun würde, wenn ich meine ganze Habe verkaufen würde, würde sie den Armen geben, wenn ich meinen Leib verbrennen lassen würde für Jesus und hätte die Liebe nicht, dann wäre alles nix. So, es kommt immer darauf an, dass die Werke stimmen und dass die Einstellung stimmt. Wir können jetzt nicht hergehen und sagen, okay, für uns zählt nur der Glaube. Und ob da nachher Werke draus kommen, ob wir von den Menschen als Christen erkannt werden, ob die merken, dass wir irgendwie verändert sind oder so, das ist nicht so wichtig. Ich lese es in meiner Bibel nicht. Es ist immer wichtig, welches Bild wir abgeben. Weil wir ein Bild für uns abgeben, das, was uns eigentlich oft so nahe liegt, sondern weil die Menschen uns als Botschafter Christi mit dem Chef verbinden. Und es ist wichtig, dass wir ein gutes Bild für ihn abgeben. Jesus sagt mal, damit die Menschen eure guten Werke sehen und euch loben? Nein, und den Vater im Himmel preisen, darum geht's. Das ist der Punkt. Sondern deswegen ist wichtig, dass wir gute Werke haben, dass wir uns ordentlich verhalten, dass wir einen Lebensstil führen, der vor den Menschen auch was von dem widerspiegelt, was Gott ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich nun ein total vorbildliches Leben führe und ich bin aufopferungsvoll und ich bin liebevoll und ich habe Nächstenliebe und keine Ahnung, ich bin freigebig, hänge nicht am Geld und ich habe all die ganzen guten Eigenschaften, aber ich mache das aus einer falschen Motivation raus und nicht aus dem Glauben. Paulus sagt, ohne Liebe ist alles leer, ist alles Schall und Rauch und eine klingende Schelle und am Ende wird es mir nichts helfen. Jakobus geht noch einen Schritt weiter und er sagt, all diese guten Werke, wenn sie nicht aus dem Glauben kommen, sind sie sogar Sünde. Und das finde ich richtig krass. Wir können nicht den Glauben ohne die Werke haben. Denn der Glaube ohne die Werke ist tot. Aber die Werke ohne den Glauben, die helfen uns auch nichts. Deswegen ist wichtig, dass beides zusammenkommt. Und deswegen bitte ich euch einfach, wenn ich jetzt so vielleicht wieder das Pendel ein bisschen in Richtung Werke ausschlagen lasse und was er darüber sagt, dass wir uns ausrichten sollten auf die Ewigkeit. Es geht letztlich nicht darum, dass wir in einen Aktionismus verfallen, dass wir irgendwas tun und machen, damit wir irgendwie dann vor Gott gut dastehen. Denn Gott schaut auf die Motivation. Ich bin gerade dabei, eine Predigtreihe zu hören von einem Prediger, ein Amerikaner, und diesmal muss ich sagen, ausnahmsweise mal richtig positiv. Nicht, dass Amerikaner nicht gut predigen könnten. Aber ich bin echt total überrascht, welch gute Gedanken der übers Gebet hat. Die werdet ihr vermutlich in ein paar Wochen oder Monaten, wenn sich das dann gesetzt hat und gefestigt hat, auch noch ein bisschen mitbekommen. Aber ich fand es total interessant, wie er auch gesagt hat, wie, wie wir eigentlich ganz, ganz stark von unserem menschlichen Leistungsdenken herkommen, und vielleicht sind wir ja auch so entsprechend geprägt worden. Und das, was Gott eigentlich von uns möchte, ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich glaube, dass wir einfach verstehen müssen, dass diese Beziehung zu ihm und letztendlich diese Ausrichtung auf die Ewigkeit ist für mich auch so eine Facette davon, dass wir einfach sagen, Gott, ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Ich möchte mein Leben auf dich ausrichten. Wir werden dann nachher in dem letzten Vers, wird es nochmal kommen, da werde ich nochmal was dazu sagen, dass es uns wichtig ist, wie Gott über uns denkt. Und dass wir von diesem Gedanken her all das aufdröseln und durchbuchstabieren, was dann so an Herausforderungen auf uns zukommt. Und dann können wir auch darüber nachdenken, wie viel Zeit bleibt uns hier eigentlich auf dieser Welt? Wüsstest du das gerne? Wie viel Zeit haben wir? Ich habe mich zum Beispiel mal gefragt, wo es um die Altersversorgung ging. Weiß ich, wer von euch schon mal so einen Riester-Vertrag gemacht hat? Da kann man sich dann ja mal fragen, wie lang wird denn so die Auszahlungsphase sein? Da wirst du 65 oder 66 oder 67, je nachdem wie alt du bist. Und dann bekommst du diese Zusatzversorgung ausbezahlt. Und die kannst du jetzt entweder monatlich strecken lassen oder kannst du schnell auszahlen lassen. Die Frage, die sich nun stellt, ist ja, wie lang ist denn die Auszahlungsphase? Ja, wenn ich 100 werde, dann lasse ich sie lieber monatlich auszahlen, dann habe ich ja viel mehr. Aber wenn ich weiß, dass ich mit 68 sterbe, dann lasse ich mir die auf einmal auszahlen. Das wäre doch wirklich gut zu wissen, wie lange es hier auf dieser Welt geht. Anderes Beispiel, du hast da diesen Nachbarn und du weißt eigentlich, dass du dem was von Jesus erzählen solltest. Jetzt wäre es doch gut zu wissen, wie viel Zeit uns da bleibt. Muss ich da jetzt ein bisschen Dampf machen? Muss ich mich selber vielleicht ein bisschen mehr überwinden? Oder habe ich da noch 10 Jahre Zeit, den durch meine Taten und was weiß ich was und Salamitaktik und was weiß ich, irgendwie da anzufixen. Es wäre immer gut zu wissen, wie lange geht's eigentlich noch? Und wisst ihr was, wenn ich in die Bibel reingucke, da gibt es immer so Theologen, die sagen, ja, nahe Erwartung und was weiß ich was alles, und die haben sich alle getäuscht. Ich sehe, dass die Leute immer davon ausgegangen sind, wir haben keine Zeit. Wir sind vielleicht morgen schon nicht mehr da. Vielleicht kommt Jesus morgen wieder. Und wenn wir die Welt so angucken, dann stelle ich fest, immer mehr von diesen Zeichen, die Jesus uns genannt hat, die erfüllen sich. Kommt Jesus morgen wieder? Hör dir die Predigt vom letzten Mal an. Da habe ich, also vor Ralf Steinhardt da war, da habe ich ein bisschen was darüber gesagt. Ich gehöre nicht zu denen, die rechnen. Also, jetzt muss ich es richtig formulieren, weil vor 2 Wochen habe ich es auch richtig formuliert. Ich gehöre nicht zu denen, die rechnen, wann Jesus wiederkommt. Aber ich gehöre zu denen, die rechnen, dass Jesus wiederkommt. Und das ist wichtig. Irgendjemand hat mal gesagt, lebe jeden Tag so, als ob es dein letzter wäre. Ich glaube persönlich, dass man so nicht leben kann. Also, das geht einfach nicht. Wir können so nicht leben. Also irgendwie müssen wir schon so ein Mittelding finden, wo wir sagen, wir geben so viel Gas, dass wir das auf Dauer durchhalten können. Aber wir geben Gas. Aber wir wissen nicht, wie lange wir haben. Und deswegen hat der Paulus gesagt, ich setze meine ganze Kraft da rein, damit möglichst viele Menschen verstehen, dass diese Gnade für sie da ist. Und der Paulus sagt, solange wir hier auf dieser Welt leben, da seufzen wir. Da haben wir Druck, da haben wir eine Last, die auf uns liegt. Und das ist nicht nur das, was ihr seht, dass wir sagen, es sind so viele Leute nicht gerettet und so, sondern da meint er auch das Körperliche. Da meint er auch das, dass unser Körper nicht besser wird. Da meint er das, dass wir manchmal krank werden. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Das wird nicht besser. Ich habe mal eine Karikatur von Tiki Küstenmacher gesehen. Ich weiß nicht, wem der was sagt. Tiki Küstenmacher ist so einer der berühmtesten christlichen Karikaturisten. Und er hat ein Bild gezeichnet von einem alten Mann, der in seinem Bett liegt, der Rauschebart oben auf der Decke, und an seinem Bett steht ein Geistlicher. Und dann guckt dieser Mann mit einem sehr wilden und offensichtlich erregten Blick auf den Pastor und sagt, wie, Herr Pastor, Sie wollen doch wohl nicht etwa andeuten, dass das mit den Heilungen irgendwann mal aufhört? So, wir wollen immer gesund sein und wir wollen, dass das möglichst bis 200, ja, am besten noch länger, keine Ahnung, dass es weitergeht. Aber ich lese in meiner Bibel, dass die Schöpfung sich sehnt, dass sie seufzt nach der Erlösung. Und die wird erst kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und solange Jesus nicht wiedergekommen ist, ist der Tod Bestandteil unseres Lebens. Ich hoffe darauf, dass ich keinen meiner Leben verlieren werde, solange ich lebe. Vielleicht kommt Jesus zu unseren Lebzeiten wieder. Das ist das, was Paulus hier sagt, wird er gleich noch was dazu sagen. Aber der Tod gehört zu unserem Leben. Und wenn nicht ein Wunder passiert oder wenn Jesus vorher wiederkommt, dann werden wir Menschen verlieren. Wir werden vielleicht sogar selber sterben. Und ich sage immer mal wieder, im Normalfall stirbt man nicht an Gesundheit. Das heißt, dass auch Krankheit zu unserem Leben gehört. Natürlich beten wir mit Kranken. Natürlich vertrauen wir darauf, dass Gott heilt, dass Gott eingreift. Aber das ist das, was Paulus meint, wir seufzen, wir stöhnen. Wir haben diese Last und die wird, bis Jesus uns endgültig bei seiner Wiederkunft erlösen wird, wenn er uns zu sich holen wird, die wird so lange da sein. Und deswegen müssen wir mit Krankheit und Schmerzen einen gewissen Teil jedenfalls leben. Wir müssen mit dem Abschied leben, wir müssen mit dem Tod leben, an den uns auch der heutige Sonntag erinnert. Aber auf der anderen Seite bekommen wir auch eine himmlische Wohnung, an der Gott schon seit 2000 Jahren arbeitet. Und das ist eine wunderschöne Hoffnung. Und Paulus sehnt sich nach dieser Herrlichkeit. Und er sehnt sich danach, nicht sterben zu müssen. Und ich möchte es einfach für diejenigen, die es nicht hundertprozentig verstanden haben vorher. Er spricht davon, dass er nicht entkleidet werden möchte, sondern überkleidet. Also, ich lese es einfach nochmal ganz kurz vor hier. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Paulus bezieht sich hier offensichtlich auf die Entrückung. Er spricht von seinem Körper als ein Zelt. Er sagt, er wohnt in diesem Zelt und er möchte, oder in dem Fall ist Kleidung, und er möchte, dass, am liebsten wäre es ihm, wenn er diese Kleidung nicht ausziehen müsste, um dann quasi nackt zu sein, quasi ohne Körper dazustehen, und dann nachher wieder angezogen zu werden in der Auferstehung. Sondern das, was er sich eigentlich wünscht, ist, dass er überkleidet wird, nämlich dass er quasi über diesen Körper, den neuen Körper drüber gestülpt bekommt, sozusagen entrückt wird. Das ist das, was in 1. Korinther 15, Vers 51 und 52 geschrieben wird, wo er schreibt, ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen. Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns alle völlig umwandeln. Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Augenblick zum anderen. Wenn die Posaune ankündigt, dass Jesus Christus als Herrscher der Welt wiederkommt, ihr Schall wird überall zu hören sein, dann werden die Toten zum ewigen Leben auferweckt und auch wir Lebenden werden einen neuen Leib bekommen. Das ist das, was Paulus sich gewünscht hat. Nicht sterben zu müssen, entrückt zu werden. Einfach so. Und beim Herrn zu sein. Ich sehe manche Leute nicken. Ich habe den Eindruck, ihr wisst, um was es geht. Es gibt eine Parallelstelle dazu in 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 17, die dürft ihr gerne daheim nachgucken. Und dann spricht er davon, dass wir diese Hoffnung auf dieses neue Leben, auch die Hoffnung auf die Entrückung, dass wir die nicht einfach so ins Blaue hinein haben, sondern dass uns Gott dafür einen Pfand gegeben hat. Also heutzutage habe ich so einen Eindruck, man hat ja immer mehr diese Einwegflaschen, aber es gibt auch Pfandflaschen. Und die Pfandflasche, da bezahlst du ein Geld, damit derjenige, der dir die Flasche überlässt, weiß, dass du die auch zurückbringst. Noch drastischer ist es dann vermutlich auf irgendwelchen Festen, wo du einen Krugpfand oder irgend sowas, was eben noch sehr viel teurer ist. Oder, keine Ahnung, wir haben jetzt ein Mietauto gehabt, da war auch immer von Deposit die Rede. Wenn wir das Auto dann eben nicht oder eben kaputt zurückbringen, dann dürfen sie das behalten. So, das ist ein Angeld, eine Sicherheit, dass etwas, was in der Zukunft passieren soll, nämlich in dem Fall, dass du eine Flasche oder ein Auto oder was auch immer zurückbringst, dass das auch wirklich eintritt. Und sowas hat uns Gott auch gegeben. Gott hat gesagt, ich gebe euch was. Ich gebe euch ewiges Leben. Aber damit ihr jetzt schon eine gewisse Sicherheit habt, dass das ewige Leben auch kommen wird, gebe ich euch vorab schon was. Nämlich den Heiligen Geist, sagt Paulus. Dieser Heilige Geist ist ein erster Anteil von etwas, was in unserem Leben passiert, was nicht natürlich ist, was nicht von dieser Welt ist, sondern was übernatürlich, übermenschlich ist. In Römer 8, Vers 15 und 16 erklärt uns Paulus das, sagt er, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Gott hat diesen Heiligen Geist in uns gegeben und der tut in uns was. Der tut verschiedene Dinge. Da könnte man eine ganze Bibelwochen drüber machen. Das, von was Paulus hier redet, ist, dass er sagt, er gibt uns Sicherheit. Er gibt uns die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Jetzt könnte ich hier eine Umfrage machen. Wer sicher ist, dass er ein Kind Gottes ist. Und da gibt es Leute, die sind da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen falsch gepolt. Der Prediger, von dem ich vorher erzählt habe, der hat eine Geschichte erzählt, da kam eine Frau zu ihm und hat gesagt, Bruder, ich habe irgendwie keine Heilsgewissheit. Sagt er, das ist kein Problem. Da erzähle ich dir jetzt ein bisschen was und dann bete ich mit dir und dann wirst du Heilsgewissheit haben. Und dann hat er ihr diese ganzen Bibelstellen gesagt, wer mit seinem Munde bekennt und von seinem Herzen glaubt und so. Und dann sagt er, und hast du gerade mit deinem Mund bekannt? Ja. Und glaubst du es in deinem Herzen? Ja. Und bist du jetzt sicher, dass du ein Kind Gottes bist? Ich weiß nicht. Okay, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren waren und so weiter und so fort. Hast du es gerade gemacht? Ja. Und bist du jetzt ein Kind Gottes? Ich weiß nicht. Und dann hat er, ich weiß nicht, wie viele Bibelstellen, und hat sie immer gefragt, und ist es so? Und hast du das gemacht? Und war das jetzt so? Ja, ja, genau. Und weißt du jetzt, dass du ein Kind Gottes bist? Weiß nicht. Manche sind da vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung, charakterlich irgendwie falsch gepolt oder sowas, oder sind einfach auch ganz falsch gelehrt. Aber der Normalfall ist eigentlich, dass wir an den Punkt kommen, wo wir Jesus in unser Leben aufnehmen, wo wir unser Leben eigentlich ihm geben, so wäre es eigentlich richtig rum ausgedrückt, und wo wir als Gegenleistung, in Anführungszeichen, den Heiligen Geist bekommen, der in uns Wohnung nimmt und der anfängt, zu uns zu reden. Und das, was er als allererstes sagt, ist, du bist mein Kind. Und diese Gewissheit, die kann dir niemand nehmen, weil das ist der Heilige Geist in dir, der dir das bezeugt. Paulus sagt, der Heilige Geist in uns bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Und das ist was, woran wir einfach festhalten dürfen. Und jedes Mal, wenn du in Zungen sprichst oder wenn du irgendwelche, keine Ahnung, prophetischen Eindrücke hast, wenn irgendeine Form der Geistesäußerung in dir auftritt, dann darfst du eins wissen, du bist Gottes Kind. Und wenn gar nichts Besonderes passiert und du einfach nur diesen Frieden in dir hast, den der Heilige Geist gibt, wo Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden, der höher ist als diese Welt, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Wenn du diesen Frieden in dir hast, dann weißt du, da wartet die Ewigkeit auf mich, da wartet die Herrlichkeit und das hat Gott dir geschenkt. Paulus sagt, wir leben nicht im Schauen, wir leben im Glauben. Also es ist nicht so, dass wir es packen könnten irgendwie, aber wir glauben es, wir vertrauen darauf. Und jetzt ist die Frage, was wird von unserem Leben bleiben? Wenn wir bei Gott ankommen, da wird mal davon die Rede, dass das Feuer das erweisen wird, was übrig bleibt. Wir können, also ich fange nochmal anders an. Jesus hat die Grundlage gelegt. Das ist das, was Paulus in dieser Stelle danach sagt, wo er sagt, ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, welches gelegt ist, Jesus Christus. Auf dieses Fundament bauen wir jetzt auf, unser Leben. Wichtig ist, dass das Fundament stimmt. Du kannst doch nicht auch woanders bauen. Da sagt Jesus auch, das ist keine gute Idee, wenn du dein Haus auf den Sand baust, das wird nicht funktionieren. Also wichtig ist, dass wir an der richtigen Stelle bauen, auf dieses Fundament. So. Und wenn wir an der richtigen Stelle bauen, dann können wir richtig tolle Dinge drauf bauen. Mit Gold, mit Silber, mit Edelsteinen. Und das sind Dinge, die bleiben werden. Dinge, die Ewigkeitswert haben. Oder du kannst mit Holz, mit Stroh, mit Heu bauen. Das sieht vielleicht nachher auch nett aus. Man kann das auch noch schön anmalen. Heute würden vielleicht noch Pappe dazu nehmen, was es damals so nicht gab. Aber wenn das Feuer nachher kommen wird, dann wird nichts übrig bleiben. Deswegen ist immer mal wieder wichtig, uns zu fragen, was wird von meinem Leben bleiben? Oder umgekehrt, was gefällt Gott eigentlich? Das finde ich eine total interessante Frage. Was gefällt Gott eigentlich? Also, lass uns mal darüber nachdenken, was wir tun müssten, um Gott zu gefallen. Also täglich 3 Stunden beten und Bibel lesen. Oder? Seid ihr da schon drunter? Mindestens. Habt ihr schon das Missfallen Gottes oder weil er es nicht geschafft hat? Dann 50% von unserem Einkommen spenden oder sowas. Nach Afrika als Missionar gehen. Ich habe mir überlegt, ob ich 90% schreiben soll, aber ich habe mir gedacht, komm, lass uns die Latte ein bisschen tiefer legen. Nach Afrika als Missionar gehen oder alternativ, für wen das keine Herausforderung ist, vielleicht an den Nordpol. Oder nach Syrien, genau. Nach Saudi-Arabien, Südsudan. Wisst ihr, wir können uns alles Mögliche vorstellen, wo wir sagen, ja, wir müssen vor Gott ein richtiges Opfer bringen. 24 Stunden am Tag für ihn dienen. Das mag sein, dass es was ist, was Gott für dich hat. Aber wisst ihr was? Gott geht mit jedem einen anderen Weg. Und der Weg, der für Peter Schneider, für Reinhard Bonnke oder für keine Ahnung wen der richtige ist, der ist nicht der richtige für mich. Und der ist nicht der richtige für dich. Und der Weg, der für mich richtig ist, der ist nicht richtig für dich. Und der Weg, der für dich richtig ist, ist nicht richtig für mich. Ich werde euch jetzt keine Liste sagen, was ihr machen müsst, damit Gott mit Wohlgefallen auf euch schaut. Weil das ist das, wozu Gott euch den Heiligen Geist gegeben hat. Wichtig ist nur, dass wir danach gucken, dass wir ihm gefallen. Versteht ihr? Und ich möchte es auch gar nicht nachkontrollieren. Ich finde, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich bin ja kein Wachhund oder sowas Gottes. Und wenn du hier sitzen möchtest und dein Leben als Christ genießen möchtest und sagst, das ist genug und am Ende wirst du überrascht und stellst fest, irgendwie habe ich das, was Gott zu mir gesagt hat, doch nicht getan und Gott ist nicht wirklich zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Ja. Dann hast du ein Problem. Ich kann das nicht für dich tun. Aber wisst ihr, was ich felsenfest glaube und wovon ich wirklich überzeugt bin? Wir haben einen Gott, der für jeden von uns einen Plan hat. Amen. Und Gott hat für jeden von uns einen Willen, sage ich jetzt mal. Gott will irgendwas für dich, für dein Leben. Und Gott möchte, dass du diesen Willen ausführst. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, Gott, ich möchte deinen Willen tun, oder wenn du nicht hier sitzt, sondern irgendwo stehst oder liegst oder sonst irgendwas, und du sagst, ich möchte deinen Willen tun, wie schräg wäre das denn von Gott, wenn er es dir nicht sagen würde? Ich sage immer zu den Leuten, glaubt ihr wirklich, dass Gott sagt, ich habe einen Plan für dich, aber ich sage ihn dir nicht? Wenn du offen bist, diesen Plan zu empfangen, wenn du offen bist, darauf zu hören, was Gott für dich will, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dann wird Gott reden. Gott wird dir sagen, was er von dir will. Und er wird es tun in seiner liebevollen Art. Er wird dich nicht fertig machen. Er wird dir sagen, du, ich hätte gern das und das von dir. Und wenn du es nicht schaffst, der Gerechte fällt 7-mal und bleibt liegen und hat keine Lust mehr und sagt, das wird nie was. Meine Eltern haben schon gesagt, aus dir wird nie was. Mein Lehrer hat schon gesagt, oh je. Das ist nicht das, wie sich der Gerechte verhält. Denn der Gerechte sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und der Gerechte fällt 7-mal und der steht wieder auf. Und wenn du es nicht schaffst, Gott zufriedenzustellen, dann kommt es darauf an, wo ist deine Herzenshaltung. Wenn du sagst, es ist mir eigentlich egal, was Gott will, Hauptsache ich habe meinen Spaß, dann wird Gott wirklich nicht auf deiner Seite stehen. Aber wenn du sagst, ich möchte von ganzem Herzen Gott dienen und ich schaff's immer mal wieder nicht und irgendwie habe ich jetzt wieder nicht richtig hingehört und so, dann wird Gott sagen, komm, steh auf. Wie heißt es? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Es geht nicht darum, was wir tun, sondern es geht darum, warum wir es tun. Und das ist das, wo ich finde, wenn du heute vor irgendeinem Grab, vielleicht stehen wir es heute Mittag, ich weiß nicht, ob ihr geht oder nicht, wir sind in den letzten Jahren ja auch nicht wirklich gegangen, aber wenn du darüber nachdenkst, über die Menschen, die gegangen sind, dann denk doch mal darüber nach, was ist mein Leben? Wofür lebe ich? Was will Gott von mir? Und dann sag doch, Gott, ich möchte dir eine Freude machen. Nicht damit ich in den Himmel komme, sondern weil ich gerettet bin, weil ich eine Liebesbeziehung zu dir habe. Ich möchte, dass mein Leben zählt. Ich möchte, dass mein Leben dir gefällt, so wie es der Paulus gesagt hat. Und das können wir jetzt gleich ganz praktisch machen. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern. Bei diesem Abendmahl, da geht es darum, dass wir darüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat. So, wir haben die allerbesten Voraussetzungen jetzt, indem wir einfach sehen, das Opfer ist vollbracht. Wir können zu diesem Opfer nichts hinzufügen. Wir sind gerecht in Jesus. Und wir können zu dem, was Jesus getan hat, nichts hinzufügen, auch wenn wir nachher darüber nachdenken, was wir für Gott tun können. Dieses Abendmahl spricht davon, dass Gott bezahlt hat. Zu 100%. Die Schuld ist beglichen. Dazu können wir nichts mehr beitragen. Aber jetzt können wir darüber nachdenken. Erstens, gibt es Dinge, die ich bereinigen müsste? Gibt es Dinge, die ich Gott bekennen sollte? Und zweitens können wir darüber nachdenken, Herr, was möchtest du eigentlich, was ich tun soll? Was sind Dinge, die dir wichtig sind? Was sind Gewohnheiten, die ich ablegen sollte? Was sind gute Taten, die du für mich vorbereitet hast, in denen ich eigentlich schon lange gehen sollte und die ich irgendwie nicht hinbekommen habe? Und dazu wollen wir uns jetzt dann gleich noch eine Zeit nehmen, wo wir einfach auf Gott hören und wo wir ihn bitten, zu uns zu reden. Und wo wir diesem Heiligen Geist, den Gott in uns gegeben hat, auch den Raum geben, zu uns zu reden. Und dann schließt diesen Bund mit Gott. Wir reden immer davon, dass Jesus sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Schließ diesen Bund mit ihm. Sag, ich nehme dieses Opfer an. Ich weiß, ich kann nichts dazu tun. Ich bin gerettet. Meine Ewigkeit ist gerettet. Ich kann mich freuen darüber. Aber jetzt möchte ich so leben, dass es dir gefällt. Aus Liebe. Ich denke, die meisten von uns kennen das, wie das ist, wenn man verliebt ist. Wenn man einen Partner hat, den man liebt, dann möchte man gern Dinge tun, die dem Partner gefallen. Und genau darum geht es im Abendmahl. Die Bibel spricht davon, dass wir eine Liebesbeziehung zu Gott haben. Und jetzt lasst uns darüber nachdenken, wie wir unserem Geliebten eine Freude machen können. Da ist dann auch der Druck raus.